Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection. Durch die heutige Sendung werden euch Athena, Flora und ich begleiten.
Chers auditrices et auditeurs, bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Connection. Athena, Rachof et Flora vous accompagneront tout au long de l'émission.
Comment fait-il diable pour y arriver? Entre la fac, le boulot, les amis, les soirées et la fonce des esprits portés sur tout et pourtant sans cesse occupés. Mais plus on en fait, plus on en fait. S'ouvrir, découvrir un jour ce que tu peux, le champ de ton action si tu le veux. Et ce que tu en feras de ton esprit et de tes bras. Et plus on en fait, plus on en fait. Mais Dieu qu'il est bon de se laisser aller. Moins on en fait, moins on en fait. Jouissante paresse, c'est dur de décoller. Moins on en fait, moins on en fait. Qui manipule les aimants des montagnes de billets saura sans crainte, sans difficulté les faire multiplier. Et la pensée qui sauve dans les milieux de la fortune. C'est plus on a thune, plus on a thune. C'est dur à croire, difficile de s'imaginer un spermato-fortune et se faire un ovule pour ses belles progénitures et belles giclées de monnaie. Et plus on a thune, plus on a thune. Et pas de chance pour tous les membres de la galère. Moins on a thune, moins on a thune. Plus on serre la ceinture, plus on en chie, plus c'est cher. Moins on a thune, moins on a thune. Tu es résigné, résigné, prostré, prostré. Résigné, résigné, prostré, prostré.
La France, douce France, a toujours été bien dotée par cet esprit occidental qui fait son
hospitalité.
Yeah. Depuis des années, la maison veut se protéger
et plus des Français. Plus t'es français.
C'est dur ma foi de se sentir français malgré soi. De se sentir citoyen parce qu'un sans-papier ne l'est pas. Bref, si on oubliait l'immigration au fond du fossé.
Et plus t'es français, plus t'es français.
Petit peuple de France,
carton rouge attention.
Plus on est con, plus on est con.
Plus on ferme ses yeux, son cœur, son âme et sa maison.
Et plus on est con, plus on est con. Et résigné, résigné, prostré.
Tu veux changer le monde et les étoiles sont avec toi. C'est ça, ça sert à quoi? Mon gars, de chanter ça. Tu veux changer le monde et les étoiles sont avec toi. Mon gars,
ça sert à quoi? Mon gars, de chanter ça. Tu veux changer le monde et les étoiles sont avec toi. C'est ça, ça sert à quoi? Mon gars, de chanter ça. Plus on y croit, plus on y croit.
Une goutte d'eau, l'océan, une scène aux aguets.
Si tu voyais, si tu voyais
le long chemin des mots qui se laissent emporter.
Si tu voyais, si tu les voyais s'envoler.
Et même si c'est pas ça, si on n'est pas content, plus on attend, plus on attend. On se consolera la vie en faisant rire nos amis. Plus on en rit, plus on en rit.
Alors, rigolez.
Radio Connection.
In der letzten Woche haben wir euch Frau Pretzka vorgestellt, die wir auf einer Podiumdiskussion der Flüchtlingskirche am Wassertorplatz kennengelernt haben. Von genau diesem Podiumdiskussion wollen wir euch heute einen kleinen Eindruck vermitteln. Ihr werdet nun einige Ausschnitte daraus hören. Das Thema ist die aktuelle Situation in Flüchtlingsheimen während der Corona-Zeit.
La semaine dernière, nous vous avons présenté Madame Bretzker, que nous avons rencontrée au débat de l'Église des réfugiés. En allemand, Flüchtlingskirche à Wasserthorplatz, Berlin. Aujourd'hui, nous vous donnons une impression de ce débat à travers quelques extraits. Le sujet traité est la situation actuelle dans les hébergements de réfugiés durant la crise du corona.
Zuerst berichten die beiden Podiumsgäste Madeleine Womba und Nora Pretzker über die unmutbaren Situation der Menschen in der Massenunterkunften in Henningsdorf, die durch Corona noch verschärft wurde.
Tout d'abord, les invités du débat, Madeleine Mawamba et Nora Bretzker, racontent la situation intenable des personnes dans l'hébergement de masse à Henningsdorf, qui s'est encore empirée durant la période du corona.
Et nous avons visité le Heim de Henningsdorf qui était en quarantaine de un mois et demi. Et c'était très rude là-bas, parce que la quarantaine était avec les policiers.
Wenn wir die Information bekommen haben, haben wir den Heim in Henningsdorf besucht, wo die Leute seit anderthalb Monaten in Quarantäne waren. Und diese Quarantäne wurde durch die Polizei überwacht. Und das waren die Konditionen extrem schwierig.
Et là, nous avons décidé d'aller voir les femmes là-bas, parce que les femmes se sont plaintes qui n'ont pas de désinfection, ils n'ont pas de désinfection, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de pampers pour les enfants, ils n'ont pas, ils n'ont même pas à manger. Parce que vous savez, la quarantaine de un mois, il faut faire quand même des prévisions. Tout ça n'a pas été prévu pour eux. Et de ça, nous avons décidé d'aller là-bas, leur rendre visite. Nous avons acheté des cartes téléphoniques, les cartes pour Internet pour ces femmes, avec des pampas pour les enfants et puis un peu de nourriture pour les enfants.
Also die Frauen haben sich beschwert, dass sie nicht mal Desinfektionsmittel haben oder Pampers für ihre Kinder und dass die Lebensmittel nicht genügend eingekauft wurden, die hatten nicht genug zum Essen und deswegen sind wir dorthin gegangen und sie besucht und haben ihnen Telefonkarten gegeben und verschiedene und Pampers für die Kinder.
Oui, et puis là, nous on a eu un peu des problèmes avec la police parce que la police a dit ce que nous avons fait n'était pas normal. Ils ont prévu que c'était une démo. On a dit non, c'était pas une démo. On les a dit que c'était une visite de courtoisie et une visite sociale. On voulait aider les femmes qui nous ont dit qu'ils n'ont pas les nécessaires pour le corona. Ils n'ont pas les désinfections, ils n'ont pas de masque et ils n'ont pas certains nécessaires pour les enfants. Donc c'était juste une visite. Bon, ils ont pris nos identités. Bon, jusqu'aujourd'hui, on attend la lettre.
Ok, da hatten wir Probleme mit der Polizei, weil sie dachten, dass wir da eine Demonstration organisieren wollen, aber wir haben gesagt, das ist nicht wahr. Wir besuchen nur die Frauen, die sich beschwert haben, dass sie nicht das Nötige gegen die Corona haben, also Desinfektionsmittel, und dass die keine Masken bekommen haben und dass wir hier deswegen gekommen sind, um die Frauen zu helfen.
Den besonders krassen Fall aus Henningsdorf wollte ich noch erwähnen. Da hatten wir sehr viel Kontakt gehabt zu einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten. Da ist ein besonders krasses Phänomen in meinen Augen auch aufgetreten, nämlich dass alle, die in Quarantäne gewesen waren, ein deutlich sichtbar grünes Bändchen am Arm tragen mussten, wenn sie rausgegangen sind, sodass sie auch außen erkannt wurden, stigmatisiert worden sind. Also überhaupt so etwas öffentlich tragen zu müssen, ein Stigma, hat schon einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Es gab dann Proteste, auch in verschiedenen Medien wurde das auch erwähnt. Es hat aber mittlerweile Schule gemacht und in Bayern ist es jetzt gang und gäbe, dass nur Geflüchtete, die in Quarantäne gewesen sind, ein grünes Bändchen tragen, damit die restliche Bevölkerung ganz ohne Sorge sein kann, dass dieser geflüchtete Mensch ansteckend ist. So viel nochmal zu Corona und eine Lupe auf die Gesellschaft.
Nora Bretzker de l'organisation Flüchtlingsrat Berlin a insisté sur le cas de l'hébergement de masse de Henningsdorf, où ils ont été informés par des activistes d'un phénomène particulièrement grave. Tous ceux qui avaient été en quarantaine devaient porter un bracelet vert très voyant quand ils sortaient. Ils pouvaient donc être facilement repérés et stigmatisés. Le fait de porter un signe stigmatisant dans les lieux publics rappelle une période historique très sombre de l'Allemagne. En effet, sous le régime nazi, les personnes juives devaient porter une étoile jaune. Il y a eu des protestations et plusieurs médias en ont parlé. Malheureusement, ce mauvais exemple a été imité en Bavière. Là-bas, c'est devenu normal que seules les personnes réfugiées qui avaient été en quarantaine soient obligées de porter un bracelet vert afin que le reste de la population se sente protégée des contagions vis-à-vis des réfugiés.
Jetzt beschreibt Nora Pretzka, wie die strukturellen Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten, zum Beispiel das Leben in Massenunterkünften in Pandemiezeiten, dazu führt, dass die Menschen der behördlichen Willkür völlig ausgeliefert sind.
À présent, Nora Bretzker décrit les problèmes structurels de l'hébergement des réfugiés, comme par exemple que de la vie dans les hébergements de masse pendant les périodes d'épidémie a rendu les gens totalement dépendants de l'arbitraire administratif.
Wir haben in Berlin das Ankunftszentrum, wir haben Erstaufnahmeeinrichtungen und wir haben Gemeinschaftsunterkünfte. Und es heißt, die Menschen landen per se erstmal in einem Verschiebebahnhof, also Ankunftszentrum bis zu 14 Tagen, dann Erstaufnahme, circa 6 Monate momentan, dann Gemeinschaftsunterkunft, dann vielleicht irgendwann mal eine Wohnung, aber bis man in der Wohnung ist, vergehen locker 2 bis 3 bis 4 Jahre. Und wer Unterkünfte von innen gesehen hat, weiß, es gibt natürlich auch welche mit Apartmentstruktur. Trotz allem sind es Unterkünfte, die Menschen haben keinerlei Mieterinnenrechte, keine Mieterrechte, keine Klingelschilder, keine eigenen Postkästen und so weiter und so fort. Also es ist eine reine Unterbringung, auch selbst wenn man die Lager noch so schön macht, bleiben es Lager. Deswegen sind unsere politischen Forderungen Wohnungen für alle, Wohnungen und Gesundheit für alle. Wir wollen, genau wie Women in Exile, dass die Unterkünfte, die Massenunterbringung für Menschen abgeschafft wird. Und wir denken, dass es jetzt in der Corona-Situation besonders deutlich geworden ist, dass die selbstorganisierten Proteste, auch Welcome United und andere, No Lager und so weiter und auch die Flüchtlingsräte genau das immer gesagt haben, nämlich, dass Massenunterkünfte nicht nur menschenunwürdig sind, sondern einfach auch gefährlich. Und zudem die Rechte von Menschen beschneiden. Und das hatten wir jetzt in der Corona-Situation ganz besonders bei den Freiheitsentziehungen, also die Vollquarantänen, die ja in unseren Mietshäusern oder in Wohnungen, wo jetzt Menschen sitzen, wird ja nicht, wenn eine Familie oder wenn ein Corona-Fall auftritt, das ganze Mietshaus in der Regel unter Quarantäne gestellt. In Unterkünften ist das aber ganz, ganz häufig passiert. Und die Security hat dann, oder teilweise die Polizei, aber auch die Security hat dann am Verlassen der Unterkunft gehindert, was rechtlich einfach nicht zulässig ist. Ja, also es gibt, Freiheitsentziehung ist ein sehr starkes Mittel, was angewandt wurde bei Corona, besonders bei geflüchteten Unterkünften und rechtswidrig angewandt worden ist. Das heißt, es gab keine vernünftigen Bescheide für die Leute, dass was passiert, wenn sie die Unterkunft verlassen, dass sie nämlich gezwungen werden können, in der Unterkunft zu bleiben. Es gab die Bescheide nicht übersetzt, es gab keine Belehrung, dass man dagegen rechtlich vorgehen kann, wenn man die Quarantäne für unverhältnismäßig hält. Und es gab diese sogenannten Kettenquarantänen von eben wie in Hennigsdorf, ich weiß nicht, waren es 2 Monate, glaube ich, oder so in Hennigsdorf, dass die Leute, oder noch länger, dass immer wieder verlängert wurde, weil in den 2 Wochen, die Unterkunft unter Quarantäne gestellt worden ist, wieder ein neuer Corona-Fall aufgetreten ist und dann eben wieder die ganze Unterkunft unter Quarantäne gestellt ist. Also damit haben wir uns sehr stark beschäftigt. Einerseits Freiheitsentziehungen, rechtswidrige Freiheitsentziehungen von geflüchteten Menschen, wo jeder Mensch, der nicht geflüchtet ist und in einer Wohnung lebt, aufgesprungen wäre, wenn man einfach ihm einen Polizisten, eine Polizistin vor die Tür gestellt hätte oder eine Security, die dann ohne Bescheid, ohne rechtliche Belehrung mich am Verlassen der Wohnung hindert. Der zweite Punkt war tatsächlich, dass so viele Angehörige der sogenannten Risikogruppen in den Massenunterkünften saßen und nicht rausgeholt worden sind. Also auch wenn immer wieder beteuert worden ist, wir holen die Menschen raus, die besonderem Risiko ausgesetzt worden sind oder waren, wurden die Menschen nicht rausgeholt. Die Menschen haben sich zum Teil an uns gewandt, hatten gerade Herz-OPs hinter sich oder Chemotherapien und saßen in diesen Massenunterkünften in Vollquarantäne zusammen mit positiven oder vermeintlich positiven auf Corona getesteten. Das heißt, diese sogenannte Entzerrungsstrategie, wo man gesagt hat, okay, wir holen jetzt die Risikoleute aus den Massenunterkünften raus, hat überhaupt nicht geklappt. Und was da noch hinzukam, was auch natürlich eine Forderung auch von Women in Exile und auch von uns ist, Wohnungen statt Lager. Wir hatten in Berlin tausende von leerstehenden Business Apartments und tausende von leerstehenden Luxus Apartments und Ferienwohnungen, wo man die Menschen einfach locker hätte unterbringen können. Man hätte wirklich die Leute aus den Massenunterkünften, aus der Gefahrensituation rausholen können und diese Wohnungen als Land Berlin anmieten, wenn man es ernst gemeint hätte mit Infektionsschutz, wenn man es ernst gemeint hätte mit Menschenlebensschutz, was ja immer gesagt wird, dass alle Verordnungen nur darauf abzielen, bei Corona Menschenleben zu schützen. Bei Geflüchteten in Unterkünften war das nicht die Priorität, sonst hätte man ganz anders gehandelt.
Nora Bretzger explique que les réfugiés qui arrivent en Allemagne sont envoyés consécutivement dans trois différents centres d'hébergement. Ils n'obtiennent un appartement qu'au bout de 2 à 4 ans. Avant, ils n'ont pas les droits que confère une situation d'habitation individuelle. Pas de droit de locataire, pas de sonnette, pas de boîte aux lettres. Flüchtlingsrat Berlin réclame, tout comme l'association Women in Exile, que les personnes réfugiées soient directement logées dans un appartement et que les hébergements de masse soient abolis. Non seulement ils ne permettent pas de vivre dignement, mais ils sont aussi dangereux en temps d'épidémie. Aussi, ils entraînent de graves atteintes aux droits civiques, comme nous l'avons vu lorsque des centres d'hébergement entiers ont été mis sous quarantaine. Dans des appartements, quand une famille est atteinte du corona, on ne met pas tout l'immeuble en quarantaine. Les forces de sécurité ont interdit aux gens de sortir du centre d'hébergement. Il n'y avait pas de base légale pour cette privation de liberté. Généralement, les réfugiés n'ont presque pas été informés de leurs droits pendant la quarantaine. Dans le centre d'hébergement de Hennigsdorf, les habitants ont été enfermés pendant 2 mois entiers. N'importe qui aurait été outré si on lui avait placé un policier devant sa porte pour l'empêcher de sortir de son appartement. De plus, les personnes à risque n'ont souvent pas été sorties des hébergements de masse où il y avait des cas de corona, bien que cela ait été promis par les autorités. Des gens se remettant d'opérations du cœur ou en chimiothérapie sont restés en quarantaine avec des gens testés positifs. Pourtant, pendant le confinement à Berlin, énormément d'appartements d'affaires et de locations de vacances étaient vides que la commune de Berlin aurait pu louer pour y loger les personnes à risque.
Durch die zugespitzte Situation während Corona entstehen aber auch neue Netzwerke.
Cependant, à travers la situation tendue durant la période du Corona, de nouveaux réseaux se sont formés.
Und hier hat sich ein Bündnis gegründet, auch von Flüchtlingsinitiativen und Wohnungslosen- und Obdachloseninitiativen ohne Fluchthintergrund. Leave no one behind nowhere, haben wir das genannt, einfach niemanden nirgendwo zurücklassen. Und das ist so eine Art neuer Zusammenschluss von Wohnungslosen- und Obdachloseninitiativen und Flüchtlingsinitiativen, weil ja Menschen in Flüchtlingsunterkünften auch wohnungslos sind. Es gibt ja keine Wohnung, es gibt keinen Mietvertrag, es gibt keine Mieterinnenrechte. Und einfach zu sagen, wir lassen uns nicht spalten in dieser Frage, weil es hieß dann ja immer, ja und die Obdachlosen müssen ja auch untergebracht werden und so weiter, dass man sich nicht spalten lässt an der Stelle, sondern dass man zusammenarbeitet und sagt, wir sind ein Bündnis aus wohnungslosen und obdachlosen Menschen mit und ohne Migrations- und Fluchterfahrung, weil Wohnungslosigkeit gerade in der Pandemie kennt keine Grenzen. Und das war ziemlich interessant, weil da waren bei den Obdachloseninitiativen waren die Forderungen nach Besetzung der Hotels und wir hatten ja so ähnliche Forderungen mit Besetzung der Business Apartments und Besetzung der Ferienwohnungen. Insofern haben wir uns da auch an verschiedenen Stellen zusammengefunden. Es ist ein weiter Weg, glaube ich, auch diese verschiedenen Netzwerke zusammenzubringen, aber Corona hat es jetzt in diesem Fall möglich gemacht. Es sind unterschiedliche Gruppen und doch haben die auch viel gemeinsam und die Kämpfe sollten unbedingt zusammengeführt werden. Was jetzt vielleicht noch als letztes zu sagen ist, ist, dass wir denken, dass auch in Brandenburg und auch in Berlin die Politik sehr, sehr intransparent mit Massenunterkünften, mit Geflüchteten umgegangen ist und dass ganz besonders Geflüchtete in Unterkünften absoluter Willkür ausgesetzt worden sind, waren während Corona, einfach weil die Kontrollmechanismen von außen, wie Women in Exile, wie Welcome United, wie andere Initiativen, Unterstützerinnen, Ehrenamtliche, sind weggefallen. Wir haben tatsächlich einfach auch von Diktaturen der Security jetzt zu Corona-Zeiten gehört, wo die Security quasi gesagt haben, das und das dürft ihr machen in der Unterkunft und das nicht. Und es war überhaupt nichts, kein Kontrollmechanismus mehr da, wo die Leute hätten sagen können, wo sie sich hätten beschweren können, wo sie nachfragen hätten können, ist das überhaupt die Corona-Verordnung etc. Leute haben uns dann angerufen und gefragt, stimmt es, dass Kinder jetzt nicht mehr Fahrrad fahren dürfen? Das war nur ein Beispiel. Da hatte die Security gesagt, wegen Corona dürfen Kinder nicht mehr Fahrrad fahren. Ja? Einfach irgendwelche Unwahrheiten dann teilweise auch verbreitet in den Unterkünften.
Une alliance a été fondée rassemblant les initiatives pour les réfugiés et les sans-abri. Elle a été nommée Leave no one behind, nowhere. En français, ne laisse personne en arrière, partout. Ils ont décidé de ne pas se laisser diviser entre les droits et hébergements des sans-abri, non-migrants, et ceux des réfugiés. Intéressant était que les organisations des sans-abri menaient une politique pour occuper les hôtels et les organisations de réfugiés pour occuper les appartements d'affaires et de vacances. Ils ont pu regrouper leurs doléances. Il y a encore beaucoup de travail pour que les différents groupes se coordinent, mais le coronavirus en a déclenché les premiers pas. Frau Bretzker critique aussi l'intransparence des actions des autorités vis-à-vis des personnes réfugiées pendant la période du corona. C'est dû en partie au fait que beaucoup d'associations médiatrices, comme Women in Exile, n'avaient pas accès au centre d'hébergement. Il régnait une dictature du personnel de sécurité, qui décidait des règles et les réfugiés n'avaient personne vers qui se tourner pour vérifier si c'était bien des mesures officielles contre le corona. Par exemple, la sécurité d'un hébergement a décidé que les enfants n'avaient plus le droit de faire du vélo.
Potsdam hat inzwischen beschlossen, die Menschen aus den Massenunterkünften in Wohnungen unterzubringen. Berlin ist da leider noch nicht so weit.
Potsdam a finalement décidé de reloger les personnes des hébergements de masse dans des appartements. Berlin n'est malheureusement pas encore prêt à franchir le pas.
Mais par contre, on a fait une démo à Potsdam. Cette démo a eu un petit changement parce que là, ils ont dit que les lagers seront... il n'y aura plus de lagers là-bas. Les réfugiés auront les maisons. Mais ce n'est pas encore en application. Donc, on attend toujours.
In Potsdam haben wir vielleicht etwas erreicht, in dem Sinne, dass nach einer Demo unsererseits die Stadtverwaltung hat gesagt, dass in Potsdam keine Lager mehr haben wird. Und die Leute wurden in Häuser eingesiedelt. Ja.
Genau, das Potsdam haben wir dann in Berlin nämlich gesagt, hier linke Senatorin, gucken Sie mal, was Potsdam da macht. Sie sagen Tschüss zu Lagern und sagen, alle sollen in Wohnungen. Und wir in Berlin, wir haben nur schöner Lager bauen sozusagen. Die Senatorin rühmt sich immer sehr dafür, die linke Senatorin, die für Unterbringung zuständig ist, für Soziales, die rühmt sich immer sehr damit, dass ja die neuen Unterkünfte Apartmentstruktur haben und irgendwann auch in Wohnungen umgewandelt werden etc. Und wir sagen halt, ja, dann doch gleich Wohnung, ne? Und ist auch eine schönste Apartmentstruktur bringt mir nichts, wenn ich isoliert bin, wenn ich keine vernünftige Infrastruktur habe und eben zum Teil auch Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftsbäder, dann ist es eben einfach keine Wohnung. Das muss man ja einfach ganz klar sagen und keinerlei Mieterinnenrechte. Auf uns wird immer so ein bisschen reagiert, ihr könnt ja den Hals nicht voll genug kriegen, so nach dem Motto, wir probieren doch schon alles in Berlin, das alles gut zu machen und so weiter. Wir haben ja auch Obdachlose untergebracht, aber im Endeffekt, glaube ich, waren auch in Berlin die Behörden komplett überfordert und haben eigentlich nur in Einzelfällen reagiert, wenn wir eingeschritten sind oder wenn wir Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Was man aber sagen muss, und das finde ich besonders perfide von Berlin, sobald jetzt ein bisschen gelockert worden ist, in Berlin die Beschränkungen wieder von Corona und auch die anderen Länder wieder ein bisschen die Grenzen aufgemacht haben, schiebt Berlin massiv ab, wirklich massiv Sammelabschiebungen von besonders Schutzbedürftigen und ist gleichzeitig sozusagen in der Öffentlichkeit so präsent, dass sie sehr sozial sind und sehr human und aus Griechenland aufnehmen wollen und so weiter. Und auch da haben wir wieder die Sammellagersituation. Die Polizei geht in die Unterkünfte rein momentan und guckt, wen sie antrifft und wen sie abschieben kann. Also natürlich muss man einen Abschiebebescheid vorher haben. Aber es ist eine massiv verschärfte Situation, eine Abschiebung aus einer Sammelunterkunft, weil man dort total ausgeliefert ist, wenn die Security die Tür aufschließen oder wenn einfach niemand da ist von den Sozialarbeitenden etc. Auch da haben wir wieder die Besonderheit Massenunterkunft und auch die Besonderheit Corona, dass die Beratungsstellen zu hatten, dass Anwälte nicht gearbeitet haben, Bescheide wurden trotzdem zugestellt. Also auch da haben wir eine absolute Verschärfung und da rühmt sich Berlin momentan überhaupt nicht, sondern wir hatten jetzt beispielsweise in der Republik Moldau innerhalb von 5 Wochen 4 Massenabschiebungen.
Nora Bretzger dit que les structures d'appartements dans les hébergements de masse ne sont pas des solutions encore optimales, car les salles de bain et les cuisines sont toujours communes et il manque toujours aux résidents les droits qu'auraient les locataires. Les autorités disent qu'ils ont déjà fait beaucoup pour reloger les sans-abri et améliorer les conditions de logement. Mais Nora Bretzger explique qu'ils ont surtout réagi au cas par cas quand les associations ont attiré leur attention sur certaines situations. De plus, dès que le confinement a été un tant soit peu réduit, Berlin s'est mis à expulser massivement des réfugiés. Les personnes expulsées ne pouvaient pas se défendre car les associations de soutien et les avocats ne pouvaient souvent pas travailler.
Zum Schluss sprechen die Podiumsgäste über ihre wichtigsten Forderungen an die politisch Verantwortlichen.
À la fin, les invités du débat ont énoncé leurs principales doléances vis-à-vis des responsables politiques.
Pour moi, ce qui pourrait changer si on a une nouvelle vague de pandémie, c'est de fermer tous les lagers et que chacun puisse avoir sa maison, son logement, quoi, pour pouvoir éviter toutes ces contaminations-là. Parce que là, tous ceux qui vivent dans les lagers, là, ils sont exposés à la pandémie. Ils sont triplement exposés à cette pandémie. C'est pour ça qu'à tout moment, aujourd'hui, on a eu des nouvelles qu'à Grosse-Birin, il y a 10 réfugiés qui sont positifs pour le corona. Donc, ça veut dire qu'avec tout ça, ça ne pourra que s'enchaîner. Donc, tout ce que nous demandons, s'il y a une nouvelle vague, que tous les lacs à la soient fermés et chaque réfugié puisse avoir un logement pour éviter que nous ayons trop de décès, quoi. C'est ce que nous demandons, de fermer tous ces lacs à la s'il y a une nouvelle pandémie qui arrive.
Ok. Was uns betrifft, wir würden uns wünschen, dass alle Lager geschlossen werden. Weil das sind Unterkünfte, wo die Leute ein unwürdiges Leben führen und diese Unterkünfte können als vor jede Kontamination von dort könnten sich viele Leute infizieren, weil sie eigentlich gezwungen sind, so viele zusammenzuleben. Deswegen wünschen wir uns, dass das Erste, was gemacht sein sollte, ist, diese Lager zu schließen.
Wir kritisieren auch ganz viel in Berlin, aber Brandenburg ist halt echt auch wirklich einfach harter Tobak, wenn es da Heime gibt, wo nicht mal Telefonnetz ist mitten im Wald und so, wo die Informationen nicht mal ankommen, dass hier gerade eine Pandemie am Laufen ist, so ungefähr. Aber für Berlin wollen wir einerseits beim nächsten Lockdown, dass auch die Infrastruktur bereitgestellt wird für Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Weise. Es muss nicht an den Betreibern nur hängen bleiben, sondern dass jetzt schon Vorkehrungen getroffen werden für einen nächsten Lockdown, dass die Schülerinnen und Schüler nicht abgehängt werden in den Unterkünften beispielsweise. Dann, dass, wie schon gesagt wurde, dass die möglichst viele Menschen wirklich aus den Massenunterkünften rausgeholt werden und besonders die den Risikogruppen angehören, müssen sofort untergebracht werden in den landeseigenen Wohnungen, die es gibt. Es gibt auch viel Leerstand in Berlin, wir müssen uns da überhaupt nichts vormachen. Das ist einfach nur gewollter Leerstand zum Teil und diese Business Apartments mit im Luxussegment von landeseigenen Wohnungen, das können wir uns nicht erlauben in einer Stadt wie Berlin, vor allem nicht mit einer linken Senatorin. Und das Letzte ist, wir möchten jetzt einen Fahrplan wie für Potsdam, nämlich, dass es einfach jetzt losgeht mit Zeitplan vorlegen, wie machen wir das, wie bauen wir Wohnungen, wie schaffen wir die Massenunterkünfte ab. Und natürlich muss dann für die Betreiber auch eine gute Lösung gefunden werden, wie sie sich dann aktiv einbringen können in die Gesellschaft. Aber die Beratung zum Beispiel brauchen die Leute ja auch in Wohnungen. Ja, also rechtliche Beratung oder vielleicht Unterstützung bei Anträgen etc. Aber wir wollen einfach diesen langfristigen Fahrplan für Wohnungen statt Unterkünften.
Nach dem Podiumsgespräch hat Athena mit Juliane Billion von der Arbeiterwohlfahrt, einem Betreiber von Flüchtlingsunterkünften, gesprochen.
Après le débat, Athena a discuté avec Juliane Billion de Arbeiterwohlfahrt, une des organisations gérantes des hébergements de réfugiés.
Hallo, hier sind Athena und Flora. Wir sind jetzt gerade in der Flüchtlingskirche in Kreuzberg und die Podiumsdiskussion zu dem Thema ist gerade vorbei und jetzt haben wir schon eine erste Person, die mit uns ein Interview führen möchte. Können Sie sich noch einmal kurz vorstellen, vielleicht mit Namen und was Sie gerade so machen, wie Sie dahin gekommen sind?
Mein Name ist Juliane Willun und ich arbeite für die Arbeiterwohlfahrt und die Arbeiterwohlfahrt betreibt 8 Flüchtlingsunterkünfte in Berlin. Für die Stadt Berlin. Und ich bin heute Abend hier, weil das Thema ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich was das für Auswirkungen für die Bewohnerinnen von Unterkünften hat, die Corona-Pandemie. Und ich bin hier, um zu lernen und zuzuhören, was man besser machen kann in dieser Pandemiezeit in den Unterkünften.
Bonjour, nous sommes Athena et Flora et nous nous trouvons dans l'église des réfugiés, appelée en allemand Flüchtlingskirche, dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Le débat public sur le thème des réfugiés durant la crise du corona vient de s'achever et nous sommes avec notre première interviewée. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ? Je suis Juliane Bellun et je travaille pour Arbeiterwohlfahrt. Cette organisation gère 8 centres d'hébergement de réfugiés pour la commune de Berlin. Je suis venue aujourd'hui car je trouve ça extrêmement important de comprendre ce que l'épidémie du corona a comme conséquence sur les réfugiés vivant dans les centres d'hébergement. Je suis ici pour écouter et apprendre ce qu'il y a à améliorer dans ce domaine.
Und wie sind Sie überhaupt dahin gekommen, in so einer Unterkunft zu arbeiten oder für die Unterkünfte zu arbeiten? Wie hat sich das ergeben?
Das habe ich vor 6 Jahren begonnen und zwar habe ich in vielen Ländern dieser Welt gearbeitet und bin immer sehr gastfreundlich willkommen geheißen worden, egal wo ich war. Und ich fand, dass die Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland zum Teil schreckliche Einrichtungen waren. Und ich wollte dafür sorgen, dass Deutschland viel gastfreundlicher ausstrahlt und dass es uns als reiches Land nicht zu Gesicht steht, solche schlechten Unterkünfte mit solch übergriffigen Wachschutzunternehmen zu haben. Ich habe mich geschämt und wollte meinen Beitrag dafür leisten, dass es besser wird.
Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour les centres d'hébergement de réfugiés? J'ai commencé à y travailler il y a 6 ans. Auparavant, j'avais travaillé dans de nombreux pays du monde et j'ai toujours été accueillie avec hospitalité. Je trouvais que beaucoup d'hébergements de réfugiés en Allemagne étaient faits dans des conditions épouvantables. Je voulais veiller à ce que l'Allemagne devienne un pays plus hospitalier et qu'en tant qu'habitant d'un pays riche, que nous n'ayons pas de si mauvais hébergements avec des personnels de sécurité si brutaux. J'en ai eu honte et j'ai décidé d'apporter ma contribution.
Es wurde ja sehr viel gegen die Betreiber von Flüchtlingsunterkünften heute hier in der Diskussion gesagt. Sie haben sich auch einmal gemeldet, um so ein bisschen dagegen zu halten, dass es eben auch nicht böser Wille ist und schon viel versucht wird, irgendwie das besser zu machen. Wie war das für Sie, jetzt hier in der Diskussion zu sein? Und dann die zweite Frage, wie war das generell während der Corona-Hochphase, sage ich mal, da die Verantwortung zu tragen?
Ich kann, die Grundthematik, die heute Abend hier war, dass Massenunterkünfte nicht respektvoll sind für Menschen, dass sie krank machen können, dass sie in der Pandemie besonders gefährlich sind, kann ich alles nachvollziehen und total unterschreiben. Trotzdem habe ich ja gerade gesagt, mein Ansatz ist, das, was gerade da ist, trotzdem so gut wie möglich zu machen, weil es gerade da ist. Und ich finde es aber gut, dass andere auf politischer Ebene kämpfen, dass es sich ändert in Zukunft, dass es keine Massenunterkünfte mehr gibt. Ich habe gemerkt, was mich zum Beispiel sehr berührt, dass immer das Wort Lager benutzt wurde. Und dieses Wort Lager, das benutzen wir selber und in der Stadt normalerweise noch nicht oder nicht für Unterkünfte, sondern wir sagen Unterkünfte. Und ich habe gemerkt, dass das Wort Lager mich total emotional berührt, weil ich immer an Konzentrationslager bei dem Wort denke. Also wenn es um Massenlager oder so geht und dass ich, also deshalb die ganze Zeit extrem berührt war. Ich glaube, die jetzt in den Unterkünften leben, das sind natürlich keine Konzentrationslager. Also, und das ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, aber das Wort Lager hat immer diese Assoziation bei mir hervorgerufen. Ich habe gemerkt, dass die Akteure heute das Wort Lager ganz bewusst und die ganze Zeit benutzt haben und damit umgehen irgendwie. Meine Assoziationen damit sind extrem angespannt.
Pendant le débat, il y a eu de nombreuses critiques contre les gérants des hébergements pour réfugiés. Vous vous êtes manifesté et avez expliqué que ce n'est pas par malfaisance que beaucoup d'améliorations ont été tentées. Comment vous vous êtes senti pendant la discussion ? Et plus généralement, comment était-ce de porter cette responsabilité pendant la crise du corona ? Je peux comprendre et souscrire aux critiques que les hébergements de masse ne sont pas respectueux des résidents, qu'ils peuvent rendre malades et qu'ils sont particulièrement dangereux pendant l'épidémie. Cependant, mon engagement est d'améliorer le plus possible le système en place, justement parce qu'il est déjà en place. Mais je trouve ça super que des gens s'engagent politiquement pour abolir le système d'hébergement de masse dans le futur. J'ai remarqué que ça m'a beaucoup gêné que soit régulièrement utilisé le mot « camp » pour parler des hébergements pour réfugiés. Nous n'utilisons pas ce mot dans notre travail et il me touche émotionnellement, car je dois toujours penser au camp de concentration quand je l'entends. Je ne pense pas que ce soit comparable.
N'ont pas le temps. Fais-moi confiance, je suis ton Aladdin. Les jaloux diront que je ne suis bon que pour le baratin. Allez viens, toi et moi, on va se balader. Stop. Ferme les yeux, ceci est un baratin. Oui, Paris est magique, mais Paris est aussi dark. Le contraste entre Pigalle et l'Arc. Je vais pas te mentir, te dire qu'ici tout est rose. Qu'il n'y a que des fleurs qui attendent d'être arrosées. J'ai pas l'accent, mais double Felsmir. Est-ce que tu me comprends ou faut que je t'explique? Tu es charmante comme ma ville. Je te verrai bien comme elle dans ma vie.
Je ne parle pas allemand, mais comme toi je ressens les gens. Viens, on parle, y'a rien de méchant. Je te redéposerai sur les champs.
Je ne parle pas français.
Was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter.
Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen.
La la la.
Radio Connection.
Wir fanden die Informationen, die wir von der Podiumdiskussion mitgenommen hatten, höchst interessant, aber leider vor allem auch erschreckend. Umso wichtiger ist es, dass darüber noch viel mehr aufgeklärt wird. Hier leistet die Gruppe Women in Exile einen wichtigen Beitrag. Flora hat mit Madeleine Mwamba über ihre Arbeit gesprochen.
Nous avons trouvé les informations transmises durant le débat intéressantes, mais aussi et surtout terrifiantes. C'est donc très important de continuer à s'intéresser à ce thème. L'association Women in Exile apporte sur ce sujet une contribution importante. J'ai interviewé Madeleine Mwamba à propos de son travail.
Bonjour, c'est Flora de Radio Connexion. Je suis en communication avec Madeleine Mwamba de Women in Exile. Madame Mwamba, peux-tu me présenter ton organisation, s'il te plaît?
Oui, merci déjà pour l'interview. Je suis encore Madeleine Mwamba, camerounaise et activiste dans Women in Exile. Et je présente déjà Women in Exile. Women in Exile est une organisation des femmes réfugiées créée en 2002. Pour lutter pour leurs droits et lutter contre le racisme et contre la discrimination et contre la violence faite aux femmes. Et ce que Women in Exile fait aussi, Women in Exile va dans les haïs, c'est-à-dire les lagas, pour visiter les femmes, pour essayer d'entrer en contact avec eux et essayer d'écouter leurs problèmes, de visiter leurs chambres, les toilettes et tout, parce que les femmes sont doublement isolées. Ils sont abandonnés. Et avec le système de l'asile, ils sont traumatisés. Et avec ça, on essaie de leur donner des conseils et les inviter dans notre réunion. Et nous avons des réunions les premiers samedis du mois à Berlin. Et quand cette femme vient dans nos réunions, parce que cette femme quitte dans le Brandenburg, elles ne sont pas seulement à Berlin, on les paye le transport. Ouais. Et quand nous sommes en réunion, nous essayons de discuter de nos problèmes, les problèmes des femmes, pour pouvoir trouver une solution ensemble à leurs problèmes. Et ce que nous faisons, nous leur donnons nos prospectus avec des adresses, des avocats, des bons avocats, des avocats qui sont habilités à traiter les problèmes de l'asile. Nous leur donnons des contacts de certains hôpitaux, des médecins, par exemple comme Medibureau, parce que déjà, beaucoup de femmes rencontrent la discrimination dans les centres de santé, dans le Brandenburg. Et avec ça, nous avons l'obligation de leur donner des adresses où ils peuvent se soigner gratuitement et avoir des bons soins. Donc, c'est ce que nous faisons. Et nous organisons aussi des démonstrations pour lutter contre les lois de l'asile. Et nous organisons aussi des ateliers de travail pour pouvoir sensibiliser les femmes et les apprendre comment s'intégrer dans la société allemande. Et nous organisons aussi des ateliers de travail sur la santé, des ateliers de travail sur la déportation. Et nous organisons aussi des séminaires, nous organisons aussi des conférences et des festivals. Nous organisons aussi des beaux tours où nous allons visiter d'autres femmes dans d'autres villes de l'Allemagne pour essayer de s'échanger, pour créer un network, pour pouvoir travailler ensemble. C'est ce que nous faisons, c'est ce que Women in Exile fait.
Hallo, ich bin Rachouf von Radio Connection. Flora hat mit Frau Madeleine Mwamba von Women in Exile e.V. ein Interview am Telefon durchführt. Frau Mwamba, können Sie uns bitte Ihren Verein vorstellen? Ja, danke schön für das Interview. Ich komme aus dem Kamerun und bin Aktivistin bei Women in Exile. Geflüchtete Frauen haben 2002 diese Organisation gegründet, um für ihre Rechte sowie gegen den Rassismus, die Diskriminierung und die Gewalt gegenüber Frauen zu kämpfen. Women in Exile besucht die Flüchtlingsheime, um mit den Frauen in Kontakt zu treten und sich ihre Probleme anzuhören. Wir prüfen ihre Zimmer, die Toiletten und so weiter. Dort sind die Frauen doppelt isoliert. Oft sind sie auch von dem Asylverfahrenssystem traumatisiert. Wir versuchen ihnen mit Rat zur Seite zu stehen und sie zu unseren Meetings einzuladen. In Berlin halten wir jeden ersten Samstag des Monats ein Meeting ab. Wenn Sie aus Brandenburg kommen, bezahlen wir Ihnen die Anfahrtskosten. Im Meeting sprechen wir über die Schwierigkeiten der Frauen, um zusammen eine Lösung zu finden. Wir geben Ihnen die Kontaktdaten von guten AnwältInnen für Asylverfahren. Ebenfalls geben wir Ihnen Adressen von guten Krankenhäusern wie Medibüro, weil viele Frauen in Gesundheitszentren von Brandenburg diskriminiert werden. Wir sagen Ihnen, wo Sie kostenlose und gute Behandlung bekommen können. Darüber hinaus organisieren wir auch Demos, um gegen Asylgesetze zu protestieren. Des Weiteren bieten wir Arbeitsworkshops an, um die Frauen zu zeigen, wie sie sich in der deutschen Gesellschaft integrieren können. Weitere Themen von diesen Workshops sind Gesundheit und Abschiebung. Seminare, Konferenzen und Festivals werden auch von uns organisiert. Mit Bustouren bringen wir die Frauen in anderen Regionen von Deutschland, damit sie dort andere Frauen treffen und somit einen Austausch und Arbeitsnetzwerk aufbauen können.
Merci bien. Qu'est-ce qui a changé dans vos actions à cause du COVID-19?
Oui, déjà, quand nous avons eu la nouvelle du COVID-19, on a reçu ça comme tout le monde a reçu la nouvelle. C'était comme une catastrophe, comme si le monde s'arrêtait. Et déjà, les réfugiés qui vivent dans les lagas ne sont pas très informés parce que déjà, un, ils n'ont pas Internet. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de réfléchir parce que généralement, on se rencontrait tous les mois, tous les premiers samedis du mois. Et avec les règles du Covid, on ne pouvait plus se rencontrer. On a décidé de voir comment on pouvait faire pour pouvoir être en contact avec les réfugiés. Comme nous avons une plateforme, un groupe WhatsApp, où quand nous allons généralement dans les foyers, dans les lagas, on récupère les numéros des femmes pour les informations. Quand il y a des informations dans les lagas, ils nous envoient ces informations. Et quand nous avons des informations pour eux, nous les envoyons des informations. Et dans ce groupe-là, on les a communiqués, on les a dit, bon, voilà ce qui se passe. Actuellement, il y a le corona et il y a le Covid dehors. Essayez de respecter les règles. Oui, mais elles nous ont donné des informations qu'elles n'arrivent pas à respecter les règles parce qu'ils sont toujours pleins dans les lagas. Il n'y a pas de distance. Ils sont toujours regroupés dans des chambres comme d'habitude. Rien n'a changé par rapport aux mesures du Covid, quoi. Et avec ça, nous avons dit, bon, on va essayer d'organiser notre réunion en ligne le 1er avril. On a continué à travailler avec les femmes en ligne. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que d'abord, les femmes n'ont pas Internet. On était obligé de les acheter les cartes Internet. Et nous avons organisé aussi des workshops avec des avocats qui les parlaient aussi du Covid, comment se comporter, ainsi de suite, pour éviter d'être contaminé, quoi.
Wie hat sich COVID-19 auf euren Aktivitäten ausgewirkt? Die Nachrichten über den COVID-19 haben wir, so wie die ganze Welt, als eine Katastrophe empfunden. Die geflüchteten Menschen, die in den Flüchtlingslagern wohnen, werden allerdings kaum informiert. Sie haben dort nämlich kein Internet. Wir könnten unsere Meetings nicht mehr abhalten. Also haben wir andere Wege probiert, um Kontakt mit den Geflüchteten zu behalten. Erst haben wir uns in einer WhatsApp-Gruppe mit den Frauen ausgetauscht. Sie sendeten uns das Informationsmaterial, die sie in den Flüchtlingsheimen bekommen, und wir sendeten weitere Informationen von unserer Seite. Sie erzählten uns, dass sie Hygieneregeln in vollen Unterkünften und Zimmern gar nicht einhalten können. Ab April haben wir Online-Meetings veranstaltet. Dafür müssten wir erst Internetkarten für die Frauen kaufen. Dann haben wir Workshops mit Experten zum Thema Hygieneverhalten in Corona-Zeiten organisiert.
Oui, les choses que nous avons eues qui étaient vraiment difficiles, c'était que les femmes se sont plaintes, quoi. Parce qu'il y avait un laga qui était dans le confinement, dont le confinement a mis un mois et demi. Et les femmes se sont plaintes, sont plaintes chez nous par des messages WhatsApp que là où ils sont là, les enfants n'ont pas de pampas, ils n'ont pas assez de nourriture, ainsi de suite, parce qu'ils ne pouvaient pas aller, ils étaient confinés, ils ne pouvaient pas sortir. Et nous avons décidé d'aller dans ce laga pour visiter ces femmes-là. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on a fait des achats pour les remettre. Et nous avons connu des problèmes là-bas parce qu'il y avait la police qui gardait cette laga par rapport à ce confinement. Et après cette donation que nous avons faite aux femmes, des pampas, des cartes de crédit et ainsi de suite, dès que nous avons fini notre action, la police est venue dire là que nous avons fait la démo, que c'était une démo que nous avons faite. Nous avons dit non, ce n'était pas une démo, c'était juste une visite. Parce que ces femmes se sont plaintes qu'ils n'avaient pas assez de masques, ils n'avaient pas assez de désinfectants, ils n'avaient pas... Les enfants n'avaient pas de pain parce que tout. On les a fait des achats pour venir leur donner. Et ils ont essayé de prendre nos adresses. Ils ont demandé nos pièces d'identité. Ils ont dit qu'on attend le courrier. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le courrier.
Gab es besonders schwierige Situationen? Eins der Flüchtlingsheime war für anderthalb Monate in totaler Isolation. Die Frauen haben sich beklagt, dass sie keine Windeln mehr für ihre Kinder hatten. Es gab auch nicht genug zum Essen, nicht genug Masken, Desinfektionsmittel, Telefonkarten und so weiter. Wir haben entschieden, für sie einkaufen zu gehen und es ihnen in der Flüchtlingsunterkunft zu bringen. Wir haben Probleme mit der Polizei bekommen, die Unterkunft beaufsichtigt haben. Nachdem wir die Frauen die Sachen gegeben haben, beschuldigten sie uns, ein Demo organisiert zu haben. Sie haben unsere Personalien aufgenommen und uns gesagt, dass wir Post von ihnen bekommen werden. Bisher haben wir noch nichts bekommen.
Et est-ce que, par hasard, il y a eu aussi des choses que vous avez, des bons côtés pour votre organisation?
Pendant la période du confinement ou bien pendant la période du corona?
Est-ce qu'il y a eu des développements du côté de la politique ou d'autres côtés sociaux qui...
Oui, de tout, bon côté, c'est dire que depuis nous luttons déjà nous avons toujours lutté qu'on ferme ces lagas, ces foyers où vivent les femmes et les enfants. Parce que la vie là-bas n'est pas accessible. Quand vous voyez des femmes qui dorment dans une chambre, et les femmes qui sont cinq dans une chambre, et les restaurants qui sont pleins de 200 personnes dans un restaurant, et on demande de faire l'abstention de 1 mètre... et demi, machin et tout. Toutes ces règles ne sont pas respectées. Et nous avons demandé que les lagas doivent être fermés depuis cette notre lutte. Mais pendant le confinement, nous avons fait des démos, nous avons fait des lettres où les gens mettent des signatures. Donc beaucoup de groupes ont mis leurs signatures que les lagas doivent être fermés. Et on a fait une démo à Potsdam, qui est dans le Brandenburg. Et quelques temps après, on a eu la nouvelle que tous les heims là-bas seront fermés. Tous les heims seront fermés à Potsdam. Donc pour moi, je trouve déjà que c'est déjà une bonne initiative. Mais on attend l'application. On n'a pas encore appliqué quoi.
Gab es auch positive politische oder soziale Entwicklungen? Ja, wir haben nämlich schon immer gegen die Beherbergung von Frauen und Kindern in Massenunterkünften protestiert. Das war noch nötiger in der Zeit von Corona. Wenn die Frauen zu fünft in einem Zimmer schlafen und sich in der Kantine 200 Personen aufhalten müssen, kann man keinen Abstand Regeln einhalten. Wir haben Petitionen aufgestellt und ein Demo in Potsdam veranstaltet. Kurz darauf haben wir die Nachrichten bekommen, dass alle Flüchtlingsheime in Potsdam geschlossen werden. Das ist ein guter Erfolg. Nun warten wir noch, dass diese Entscheidungen auch umgesetzt wird.
Merci beaucoup. Madame Mawamba, est-ce que il y a encore quelque chose que vous voulez dire qui vous fait penser au Covid-19?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que si le gouvernement pouvait comprendre nos doléances en fermant les lagas, parce que quand on dit la santé est primordiale pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour une catégorie de personnes, quoi. Nous tous, nous avons droit au minimum de la santé et nous avons droit au minimum d'être protégés contre toute cette pandémie. Donc, pour nous, nous demandons toujours que les lagers, nous luttons toujours que les lagers doivent être fermés.
Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, die Gesundheit soll für alle Menschen gegeben sein, nicht nur für bestimmte Personengruppen. Wir bitten die Regierung, die Flüchtlingsheime zu schließen. Das war Melinda Mwambo von Women in Exile. So, das war's schon wieder mit unserer Sendung. Wir hoffen, ihr habt Spaß daran und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Habt einen schönen Abend und bleibt gesund.
Nous voici à la fin de notre émission. Nous espérons que cela vous a plu et que vous écouterez l'émission de la semaine prochaine. Bonne soirée et restez en bonne santé.
Je me suis endormie dans tes bras sous le ciel en juillet. On l'a vraiment essayé, tu me regardes, je me réveille, j'ai trop pleuré. Et tu m'embrasses. Tu m'embrasses tendrement. Et tu m'embrasses. Et tu m'embrasses tendrement. Oh, oh. Le vent d'été nous sépare doucement. Le vent